möchte es gern eins versuchen vorzusingen. Ich bin häufig in meinem Leben schon im Knast gewesen, also um dort Konzerte zu spielen. Und war auch im Jugendgefängnis. Und ich habe ganz schnell mitgekriegt, es gibt ja nicht nur ein Gefängnis hinter diesen Mauern, hinter diesen Gittern, wo man dann Leute wegsperrt für eine gewisse Zeit, sondern die gibt es ja auch außerhalb. Ein Gefängnis haben wir eben gehört, Thema Drogen. Und das, bei anderen ist es vielleicht das Thema Einsamkeit. Der Nächste sagt, mein Gefängnis, in dem ich drinstecke, ist das Thema Arbeitslosigkeit. Und aus diesen Besuchen heraus, wo ich dann erlebt habe, dass selbst in diesen Gefängnismauern, die ich besucht habe, dahinter hinter diesen Gittern Menschen zum Glauben gekommen sind, wie einer mir damals gesagt hat, jetzt habe ich endlich begriffen, dass Gott mich nicht wegschließt, wenn ich Scheiße gebaut habe, als er Christ geworden war. So ist es natürlich auch außerhalb der Gefängnismauern möglich, in diesen sogenannten unsichtbaren Gefängnissen.
Wenn alle deine Briefe schon geöffnet sind, bist du angekommen im Knast. Wenn du unselbstständig bist wie ein kleines Kind, dann bist du angekommen im Knast. Siehst du den Himmel jeden Tag nur kleinkariert, dann bist du angekommen im Knast. Sind die Fenster zum Leben mit Gittern verziert, dann bist du angekommen im Knast. Dann bist du angekommen im Knast. Wenn an Heiligabend harte Männer weinen, dann bist du angekommen im Knast. Und deine Kinder dir nur im Traum erscheinen, dann bist du angekommen im Knast. Wenn das Nichtstun dich alle Tage mürbe macht, dann bist du angekommen im Knast. Kriegst du kein Auge zu bis weit nach Mitternacht, dann bist du angekommen im Knast. Dann bist du angekommen im Knast. Wenn du kein Lebensthema hast und einsam bist, bist du angekommen im Knast. Musst du spüren, was Schuld ohne Vergebung ist, dann bist du angekommen im Knast. Wer Christus hat, muss nirgendwo mehr einsam sein, denn er ist angekommen im Knast. Nur Christus bringt in jede Zelle Frieden rein, auch er ist angekommen im Knast. Auch er ist angekommen im Knast. Auch er ist angekommen im Knast.
Liebe Freunde, der Junge, der ist stinkend faul. Nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule. Und seinem Vater platzt deshalb der Kragen. Und da fragt er ihn eines Tages etwas energisch, weißt du eigentlich, was Abraham Lincoln in deinem Alter alles schon geschafft hat? Der Sprössling, der schmunzelt etwas und sagt dann, nein, das weiß ich nicht, aber ich weiß genau, in deinem Alter, Papa, war er schon Präsident der Vereinigten Staaten. Liebe Freunde, das sind so Situationen. Wenn du solche Kinder hast, da hegst du dann manchmal so den heimlichen Wunsch, man möchte seinem Nachwuchs einen Maulkorb verpassen. Ich selber bin in einer Diktatur groß geworden. Da war ein großes Maul nicht so lustig. Das war gefährlich. Da gab es einen Maulkorb, der war allgegenwärtig. Schon kleine Kinder, die mussten lernen, wenn sie zur Schule gingen. In der Schule darf ich nicht alles sagen, was zu Hause besprochen wurde. Ab der ersten Klasse, schon manche ab Kindergarten mussten das auseinanderhalten können. Was darf ich in der Schule sagen, was nicht? Es gab einen Maulkorb, der war allgegenwärtig. Als ich ein ganz kleines Kind war, da hatte unser Nachbar eine Antenne auf dem Dach. Das war eine ganz besondere Antenne, damit konntest du Westfernsehen gucken, ARD. Aber das war verboten. Diese Antenne auf dem Dach zu haben, war verboten, deshalb bekam er Besuch. Und einen von diesen Besuch, von diesen roten SED-Typen, den kannte er von früher noch. Der war nämlich früher bei Adolf dem Verrückten in der Braunen Partei gewesen. Und als die Auseinandersetzung so richtig hochkochte, da sagte er zu dem Typen, du hast doch dein Parteiabzeichen nur zum Umwenden dran. Und das brachte ihm 2 Jahre Gefängnis ein. Also wer die Wahrheit sagt, liebe Freunde, der sollte nicht nur draußen vor der Tür ein schnelles Pferd geparkt haben, sondern er sollte auch damit rechnen, dass er gemobbt wird, dass ihm gekündigt wird oder dass er auch sogar eingesperrt wird. Das kann passieren. Und manchmal wird dir dann auch noch ein Maulkorb verpasst, weil man will, dass du nicht mehr über die Wahrheit sprichst. Die ersten Christen, die haben das zu spüren bekommen. Herr Petrus, der geht mit seinem Kollegen Johannes durch die Straßen von Jerusalem. Dort steht der Tempel der Juden, da wollen sie hin. So kurz vorm Kaffee trinken, so gegen 15 Uhr, kommen sie also zum Tempeleingang. Und dort hockt ein Mann, so reichlich 40 Jahre, der trinkt aber nicht Kaffee, der betet auch nicht, sondern der bettelt. Seit er denken kann, seit seiner Geburt ist er gelähmt. Und hat auch in dieser Geschichte, die wir hier in der Apostelgeschichte 4 finden, nicht mal einen Namen. Das bedeutet, jeder von uns kann seinen eigenen Namen dort einsetzen. Das heißt, alle Menschen sind von Geburt an gelähmt. Der Mensch ist Sünder von Anfang an. Das heißt, die Beziehung zu Gott ist von Anfang an von Adam an gelähmt. Aber genau diese Beziehung zu Gott, für diese Beziehung ist der Mensch ja geschaffen. Einer meiner Söhne, der besitzt ein Aquarium, der hält es immer schön sauber, das staune ich immer. Und die Fische scheinen sich dort auch ganz wohl zu fühlen. Aber angenommen, eines Tages beschließt einer der Fische, ich verlasse das Aquarium, ich springe raus. Und ich komme als Vater vorbei und sehe das und hole meinen Sohn und sage, guck mal, wie dem das hier bekommt. Der bewegt sich so gut. So schnell hat er sich in da drin nicht bewegt und der ist richtig lebendig geworden. Da wird mein Sohn zu mir sagen, du Papa, hast keine Ahnung, das geht nicht mehr lange. Irgendwann ist der hier gelähmt und dann kriegt er die Kurve. Ja? Der Fisch ist für das Element Wasser geschaffen und nur in diesem Element kann er wirklich leben. Der Mensch ist für ein Element geschaffen und dieses Element heißt die Beziehung zum lebendigen Gott. Und wer aus diesem Element herausspringt, aus dieser Beziehung zum lebendigen Gott, der ist dann wie gelähmt. Der hat nur noch den Tod vor sich. Und deshalb sagt die Bibel, ist jeder gelähmt, ist jeder Mensch verloren. Jesus will aber nicht, dass das so bleibt. Das ist frohe Botschaft. Jesus will nicht, dass es so bleibt. Das können wir jetzt bei dem Gelähmten vor dem Tempel draußen sehen. Jetzt marschiert nämlich das Botenpersonal von Jesus an diesem gelähmten Mann vorbei. Ich lese euch das mal vor, Originalton. Das ist schon im Kapitel 3. Als er nun Petrus und Johannes sah, der Gelähmte, wie sie den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen, um eine Spende. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold haben wir nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knochen fest, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel und lief und sprang umher und lobte Gott. Also Jesus macht Beine. Petrus hat zu dem Gelähmten gesagt, wir sind nicht die richtige Adresse, Silber und Gold haben wir nicht, wir haben aber etwas anderes. Den Namen Jesus Christus, im Namen von Jesus Christus steh auf. Weißt du, solche unvorhergesehenen Sachen passieren, wenn Jesus in das Leben von Menschen eingreift. Der gelähmte Bettler bekam keine Spende, er bekam Gesundheit. Heute bekommt die gelähmte Menschheit mehr als Gesundheit, sie bekommt Rettung von Jesus. Und das ist die Botschaft der Christen, bis heute geblieben. Auch wenn viele sich im neuen Jahr wünschen und zu Beginn des neuen Jahres wünschen, Hauptsache gesund, Jesus sieht das anders. Bei Jesus heißt der Wunsch und die Botschaft Hauptsache gerettet. Dass Gesundheit die Hauptsache ist, das ist ein gefährlicher Irrtum. Und dass jeder nach seiner Art selig werden kann, das ist eine gefährliche Irrlehre. Weißt du, Irrtümer und Irrlehren, die können zu Tausenden friedlich nebeneinander leben. Wenn aber einer kommt und die Wahrheit sagt, dann ist in der Regel der Teufel los. Der Teufel ist nicht los, weil irgendein religiöser Spinner daherkommt und sagt, ich habe das richtige Glaubensbekenntnis, ich habe die Wahrheit für mich gepachtet. Nein, der Teufel ist deshalb los, weil wir von Jesus, dem Sohn Gottes, reden und weil Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. Wir Christen, wir behaupten doch nicht arrogant, dass wir die Wahrheit für uns gepachtet haben. Wir predigen, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und dass nur er Rettung bringt. Genau das macht jetzt der Petrus. Er nutzt nämlich die Gelegenheit, die Jesus schafft, um anderen vom Retter von Jesus zu erzählen. Die Menschenmenge, die möchte am liebsten Petrus und den Geheilten zu Helden des Tages oder Christen des Jahres machen. Man will sie fotografieren. Der Petrus kann nur sagen, ihr fotografiert in die verkehrte Richtung. Nicht mich, auch nicht den Geheilten. Ihr müsst Jesus in die Nachrichten bringen. Ihr müsst Jesus groß rausbringen. Er lenkt von sich ab und er zeigt auf Jesus. Weißt du, genau das ist missionarischer Lebensstil. Wir müssen nicht verkrampfen, wenn wir von Jesus reden wollen. Wir brauchen Jesus nur zu bitten, Herr, bitte schaffe du Gelegenheiten, dass ich von dir weitersagen kann. Das ist übrigens ein ganz gefährliches Gebet. Ich befürchte, dass viele Christen dieses Gebet meiden, weil sie ganz genau wissen, dass Jesus dieses Gebet, Herr, bitte schaffe du Gelegenheiten, dass ich anderen von dir erzählen kann. Sie wissen ganz genau, dieses Gebet wird zu 100% von Jesus erhört. Ich kenne einen Mann, der sitzt im Rollstuhl, seit er denken kann. Ein guter Freund von mir ist gelähmt. Und er sagte mal zu uns in einer Sitzung, vielleicht sind wir kaputten Menschen auch dazu gemacht, damit andere Gott dafür dankbar werden, wie gut es ihnen geht. Das ist doch verrückt. Mein Freund, der nutzt seine Situation im Rollstuhl und sagt, das, was Gott mir hier gegeben hat, auch mit meinen Begrenzungen, das will ich dazu nutzen, um andere auf Jesus hinzuweisen. Er wünscht sich so sehr, dass andere dankbar werden für das, was Gott ihnen gegeben hat und damit Jesus natürlich erkennen. Herr Petrus kriegt also die Heilung jetzt von dem gelähmten Mann mit und bekommt den Heiligen Geist, das heißt, dann hat er schon und von dem bekommt er eine Idee. Und die Idee heißt, rede jetzt von der Heilung, die jeder Mensch braucht. Petrus kriegt also die Kurve von der körperlichen zur geistlichen Gesundheit. Und während der Petrus predigt und so richtig in Fahrt ist, da kommen jetzt die religiöse Elite und nimmt Petrus und Johannes erstmal weg. Hier können wir gleich erkennen, wenn der Heilige Geist wirkt, dann kann es nämlich auch sehr ungemütlich werden. Der Heilige Geist kann uns Christen zwei Dinge einbrocken. Zuspruch und Widerspruch. Das ist die Reaktion auf die Jesusbotschaft. Die einen, die werden Christen und die anderen spielen verrückt. Damit sollten wir immer rechnen, wenn wir singen, O komm, du Geist der Wahrheit, und wenn wir singen, immer mehr von dir. Gleich nach Pfingsten, nach der Heilung des Gelähmten, führt nämlich der Heilige Geist Petrus und Johannes in den Knast. Petrus wusste am Morgen noch nicht, dass er am Abend im Gefängnis sitzt und dass er am nächsten Tag der Elite von Israel eine Predigt halten wird. Und dieser Predigt an die Elite von Israel sagt er, Jesus Christus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Liebe Freunde, es gibt also keinen humanistischen, keinen muslimischen und keinen esoterischen Weg zu Gott. Es gibt nur einen Codenamen, um in den Himmel zu kommen. Und dieser Code heißt nicht Rumpelstilzchen, heißt auch nicht Simsalabim, sondern Jesus Christus. Und das hat Folgen. Wenn du das predigst und weiter sagst, hat es Folgen. Kurz nachdem die Christen des Heiligen Geist bekamen, wurden sie verhört, unter Redeverbot gestellt und sie bekommen einen Maulkorb verpasst. Sie geboten ihnen keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen von Jesus. Und dann wird noch so eine richtige Drohung nachgeschoben. Einschüchterung. Weißt du, die Botschaft von der Rettung bringt Gegenwind, bekommen Maulkorb verpasst. Der auferstandene Jesus soll totgeschwiegen werden. Ist ja heute ähnlich. Bei uns, da gibt's keine staatlichen Gesetze, die das Predigen verbieten, die das Reden von Jesus verbieten. Aber es gibt andere Maulkorbgesetze, die uns verbieten, die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Zum Beispiel das Trägheitsgesetz. Oder auch das Gesetz des Pluralismus. Vielleicht kennst du das. Es will dir verbieten, von Jesus zu sagen. Und zwar an dieser Deutlichkeit, dass nur er der Retter ist. Der Pluralismus sagt, jeder kann glauben, was er will. Alles ist richtig. Die Frage nach der Wahrheit darf nicht gestellt werden. Der Zeitgeist verbietet dann zu sagen, Jesus bringt dir Rettung und er ist der einzige Weg, um in den Himmel zu kommen, um zu Gott zu kommen. Aber gerade diesen Auftrag haben wir ja bekommen, um ihn weiterzusagen. Und deshalb müssen wir Christen den Pluralismus ablehnen. Pluralismus, liebe Freunde, darf aber nicht mit Toleranz verwechselt werden. Denn für Toleranz treten wir Christen ja gerade ein. Wer tolerant ist, der sagt, was er glaubt, der sagt, für welche Werte er steht, aber er lässt dem anderen, der anders glaubt und der für andere Werte steht und der sein Leben ganz anders gestaltet, immer noch sein Leben und sein Lebensrecht. Wenn ich mit einem Moslem im Gespräch bin, ich werde sein Gebet nicht stören, das ist Toleranz. Aber ich werde ihm im Gespräch sagen, dass Jesus der einzige Weg ist zur Rettung. Also Toleranz ist was völlig anderes als Pluralismus. Ein weiterer Maulkorb, den ich kennengelernt habe in unserem Breitengraden, heißt Weltethos. Den will der römische Katholik Hans Küng den Christen umbinden. Ein Hans Küng-Jünger, der stellte vor einem Monat bei einer kirchlichen Weiterbildung das Projekt Weltethos vor. Dort wird versucht, die ethischen Gemeinsamkeiten aller Weltreligionen auf einen Nenner zu bringen. Das Ziel dieses Projektes Weltethos ist, dass alle Religionen friedlich nebeneinander leben und sie diesen knappen ethischen Grundforderungen zustimmen. Und das heißt, jeder soll auch bleiben, was er ist. Ein Christ soll ein Christ bleiben, ein Moslem soll ein Moslem bleiben und ein Jude soll ein Jude bleiben. Auf die Frage am Mittagstisch in Richtung dieses Referenten, was ist denn nun mit Evangelisationen wie pro Christ, antwortete der Referent, es ist erlaubt, wenn es den Frieden nicht stört. Liebe Freunde, Mission stört aber den Frieden. Gewaltig. Mission stört den Frieden. Das ist ein Maulkorb, wenn es den Frieden nicht stört, den man uns umbinden will, dass wir nicht mehr an dieser Klarheit von Jesus reden. Ein weiterer Maulkorb in unseren Breitengraden ist ein oft zitierter Spruch, der auch als missionarisches Konzept ausgegeben wird. Wir leben so lange unser Christsein vor, bis sie uns fragen. Ich bin der festen Überzeugung, das Christentum kann nicht nur als Pantomime aufgeführt werden, sondern wir müssen es auch weitersagen, wir müssen es artikulieren. Und ich traue mir, liebe Freunde, das selber nicht über den Weg, nur vorzuleben. Denn jeder von uns weiß doch ganz genau, ich lebe doch auch mein Sündersein vor. Und ob dann noch jemand auf die Idee kommt, nachzufragen? Also selbst das muss ich ja dann kommentieren mit dem Hinweis auf den Gekreuzigten und Auferstandenen, der mir auch als Christ immer wieder einen Neuanfang schenkt. Ein Bischof hat einmal gesagt, Wolfgang Huber, wir haben vielfältige Aufgaben entwickelt, ohne deutlich zu machen, wie das mit unserem christlichen Glauben zusammenhängt. Wir können viel tun, wir können viel vorleben, aber wir müssen auch sagen, warum wir das tun. An dieser Stelle, wenn wir dann gefragt werden, wenn wir ins Gespräch kommen, können wir eben nicht den Mund halten. Dann kommt es nämlich dazu, wie ein Pfarrer mal frustriert sagt, jetzt habe ich 20 Jahre lang vorgelebt und niemand hat gefragt. Und niemand hat gefragt. Ich möchte bei den Maulkörben mal weitermachen. Es gibt auch einen Methodenmaulkorb. In Deutschland haben wir zurzeit viele Methoden, Modelle und Möglichkeiten, wie wir Christen missionieren können und sollen. Da gibt es tolle Bücher, gibt Seminare und Kongresse, die werden angeboten. Manche verlassen sich dann auf manche Methode. Wir brauchen aber nicht zuerst irgendwelche Missionsmethoden. Wir brauchen Christen, denen klar ist, dass nur Jesus Menschen in den Himmel bringen kann. Es geht bei unserer Mission zuallererst um eine Herzenshaltung, nämlich die Herzenshaltung jedes einzelnen Christen. Ich sehe bei unserer Mission eine Lähmung. Wir glauben nicht, dass es die Hölle gibt. Wir glauben nicht, dass der Friedhof einen doppelten Ausgang hat. Bis in evangelikale Kreise hinein hört man es nicht mehr so gern, wenn von Himmel und von Hölle gepredigt wird. Man will ja nicht mittelalterlich wirken, das ist ja gar nicht mittelalterlich. Jesus hat doch nicht im Mittelalter gelebt, sondern vor 2000 Jahren zur Zeitenwende. Und dort zur Zeitenwende hat er für jeden Menschen die Lebenswende möglich gemacht, dass die das Leben in die Beziehung zu Gott und in den Himmel führen kann. In Jerusalem war jedenfalls jetzt Predigen per staatlichem Maulkorb Gesetz verboten. Der Name Jesus durfte nicht mehr genannt werden. Diese neue Situation, das Maulkorbgesetz, das muss nun den Christen vor Ort mitgeteilt werden. Also traben Petrus und Johannes in die christliche Gemeinde. Was tut man eigentlich so als erstes in dieser ausweglosen Situation? Also ich würde als erstes einen gepfefferten Brief schreiben, eine Beschwerde oder eine Demo organisieren. Das könnt ihr mit uns nicht machen. Was tun ja die ersten Christen? Sie beraten nicht. Sie hauen nicht ab, sie fliehen nicht, sie demonstrieren nicht, sie rebellieren nicht, die beten. Sie beten. Sie waren kräftig im Bekenntnis und sie waren kräftig im Gebet. Das gehört zusammen. Bete und arbeite. Aktion und Gebetsgemeinschaft. Das gehört bei christlicher Mission zusammen. Ohne die Verbindung zum Auftraggeber kann der Auftrag nicht wirklich ausgeführt werden. Seit dem Missionsbefehl, liebe Freunde, sind wir Christen alle Unternehmer. Wir müssen was unternehmen. Viele Christen, die müssten eigentlich Unterlasser heißen. Und manche kirchlichen Mitarbeiter, die tun sich als Verhinderer hervor. Ich vermute aber, dass heute überwiegend Unternehmer hier sind, sonst wärt ihr ja nicht zur Jumiko gekommen. Als Unternehmer stehen wir jedoch in einer ganz besonderen Gefahr. Wir können uns im missionarischen Aktionismus verlieren. Der Teufel ist sehr daran interessiert, dass wir nicht zur Ruhe kommen, dass die Verbindung zum Auftraggeber abreißt. Er ist sehr daran interessiert, dass wir nicht mehr beten. Das Gebet ist bei Evangelisation nicht Zusatz, sondern Grundsatz. Wir können den Missionsbefehl nicht ausführen, wenn die Verbindung zum Auftraggeber nicht mehr da ist. Zurück nach Jerusalem. An dieser Stelle der Kirchengeschichte wird uns die erste uns bekannte Gebetsgemeinschaft vorgestellt. Und diese Gebetsgemeinschaft hat drei interessante Gebetsanliegen. Das erste Gebetsanliegen findest du in Vers 29. Nun, Herr, sieh an ihr Thron. Ansehen heißt in der Bibel auch gnädig ansehen. Sie sehen nicht auf ihre eigene Sicherheit. Sie schielen nicht nach Rettungsmöglichkeiten, wie sie irgendwie das Maulkorbgesetz noch umgehen können. Sie sehen, wie jämmerlich ihre Feinde dran sind. Meine Feinde sehe ich auch, wenn ich Gegenwind bekomme. Aber ich könnte dann am liebsten einen Rachepsalm beten. Da könnte ich Dinge beten, die würden jeden Rachepsalm noch in den Schatten stellen. Aber die Christen in Jerusalem, die beten keinen Rachepsalm. Die beten den Psalm 2. So wie manche die Bibel einfach aufschlagen und dann lesen, was da steht, so betet die kleine Gebetsgemeinschaft zuerst den Psalm 2. Auswendig, weil sie den ja kannten. Weißt du, so reagiert Gott auf das Redegebot der Machthaber. Er gibt einen in der kleinen Gebetsgemeinschaft den Gedanken, beginne nun laut den Psalm 2 zu beten. Als sie das hörten, erhoben sie die Stimme einmütig und zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Und du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund und unserem Vater David, seinen Knecht, gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Damit lädt Gott die kleine Gemeinde, die Christen, ein, dass sie mit ihm, also mit Gott, erstmal herzlich lachen. Also Gott verharmlost nichts, die Feinde bleiben weiterhin gefährlich, aber im Himmel, der dort wohnt im Himmel, der lacht über sie und die Christen sollen erstmal mitlachen. Wer nichts zu lachen hat, der kann wieder lachen, wenn er den zweiten Psalm liest. Gott ist größer, ist die Botschaft, als diejenigen, die uns den Maulkorb hier umbinden wollen. Und dann kommt die erste Bitte. Gott soll doch die Feinde von ihrem blinden Toben und starrsinnigen Wüten erlösen. Also das Erste, was sie beten, ist, die Feinde haben Jesus nötig, damit sie gerettet werden. Hier wird das Wort von Jesus umgesetzt, im Leben umgesetzt, wo er sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, tut wohl denen, die euch hassen. Ich muss feststellen, im Vergleich zu den ersten Christen bin ich ein Christenzwerglein. Und frage mich natürlich, waren die humanistischer veranlagt als ich? Waren die ersten Christen so viel besser? Vielleicht waren sie das, aber aus eigener Kraft waren sie es bestimmt nicht. Um die Feindesliebe irgendwie doch noch in der Reihe zu kriegen. Das kann ihnen nur Jesus schenken. Und das kann dir und mir nur Jesus schenken. Das kann nur jemand, der auch vor dem Maulkorb-Erlass schon gebetet hat. Sie beten für die, die ihnen den Maulkorb verpasst haben. Weißt du, ich muss da noch viel lernen, weil ich ab und zu zum Beispiel den Mund nicht halten kann, wie letztes Jahr bei mancher Sauerei, die in der Kirche läuft, hat mir irgend so ein Obergeistlicher aus dem Landeskirchenamt einen Maulkorb verpasst. Ich sollte ab diesem Augenblick ohne kirchliche Genehmigung nichts mehr veröffentlichen. Was habe ich als erstes getan? Ich habe meinen Rechtsanwalt prüfen lassen Und dann habe ich den Maulkorb, weil er rechtlich nicht haltbar war, ans Landeskirchenamt zurückgeschickt. Ich habe also nicht zuerst für meine Gegner gebetet, sie an ihr toben, sondern ich habe erst agiert. Weißt du, das unterscheidet mich so oft von den ersten Christen. Ich vermute, dass ich da auch nicht alleine bin. Vielleicht sind heute einige ihr, denen es ähnlich geht. Wenn es Probleme gibt, was tun wir zuerst? Bei Krankheiten rennen wir von einem Arzt zum anderen, ist ja auch alles wichtig. Aber in der Regel erst dann, wenn keiner mehr weiter weiß, auch die Ärzte nicht mehr weiter wissen, fangen wir an, die Hände zu falten und zu beten. Wir müssen die Reihenfolge beachten. Die zweite Bitte kommt jetzt in der kleinen Gebetsgemeinschaft. Sie bitten nun für sich. Sie bitten aber nicht, dass sie am Leben bleiben. Sie bitten auch nicht das Lieblingsgebet der Christenheit, Herr, bewahre mich vor Krankheit und Unfall. Manche gehen ja so mit Gott um, als wäre er ein Maskottchen, das für unser Wohlergehen zuständig ist. Ein Maskottchen ist ein Gottchen. Nein, so beten sie nicht. Sie bitten um Erlaubnis, dass sie gefährlich leben dürfen. Sie wollen den Maulkorb wegwerfen. Gib uns deinen Dienern die Kraft, deine Botschaft mutig und entschlossen zu verkündigen. Das ist ihr Gebetsanliegen. Sie wollen die Erlaubnis, dass sie das Redeverbot der Obrigkeit ignorieren dürfen. Das heißt im Klartext, die ersten Christen bitten darum, dass sie ins Gefängnis müssen, dass sie gefoltert werden, dass sie getötet werden. Sorry. Das ist eine ganz andere Blickrichtung. Hier entdecke ich die Einstellung, wenn wir sterben müssen, dann ist das nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn wir anderen die Botschaft von Jesus vorenthalten. Jetzt kommt die dritte Bitte. Sie geben alles in Gottes Hand. Vers 30, strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines lieben Knechtes Jesus. Jesus soll der sein, der handelt. Das größte Wunder ist nicht die Heilung des Gelähmten. Das größte Wunder ist auch nicht das Erdbeben, das sich dann anschließt. Das größte Wunder ist auch nicht, dass hier ein paar tausend junge Leute in Stuttgart zur Jumiko kommen. Das größte Wunder ist immer wieder, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, also Christ wird. Bei den Jerusalemer Christen gibt es aus menschlicher Sicht keine Hoffnung. Jetzt hilft nur noch ein Wunder. Und das Wunder geschieht, Gott greift ein. Da sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, da sie versammelt waren. Liebe Freunde, warum bewegt sich heute bei uns so wenig? Warum bleibt bei uns alles so berechenbar? Warum bleibt alles so geordnet? Sind unsere Gebete vielleicht zu jämmerlich gemessen an dem, was die ersten Christen hier in ihrer Gebetsgemeinschaft gebetet haben? Und der Zusammenhalt und die Gemeinschaft der Christen, wie sieht's denn da bei uns aus? In den Biergärten und in den Kneipen, da prostet man sich zu, da grüßt man sich. Wenn du in manche Kirche reinkommst, da kannst du im Mittelgang Schlittschuh laufen, so kalt geht's dazu zu. Da kriegst du nicht mal ein Willkommen von deinem Banknachbarn. Warum bewegt sich bei uns nichts? Wir predigen, wir hören Predigten. Brauchen wir vielleicht wieder ein Redeverbot, um beten und predigen zu lernen? Brauchen wir vielleicht mehr Gegenwind, damit die Botschaft wieder hochkommt und deutlich wird? Viele Christen, die wünschen sich ja Rückenwind. Manchmal wird es auch lautstark gesungen. Mein Kollege ist hobbymäßig ein Gleitschirmflieger. Er hat auch noch so einen kleinen Motor dazu, bis er schneller unterwegs ist. Und er sagt mal, wenn ich Rückenwind habe, fliege ich auf die Nase. Ich brauche Gegenwind, um den Gleitschirm ordentlich in die Luft zu kriegen. Ist heute vielleicht ein Redeverbot wieder nötig, weil wir Christen uns selber jahrelang einen Maulkorb umgebunden haben und wir merken diesen Maulkorb, den wir uns natürlich freiwillig umgebunden haben, nicht mehr. So wie wir die Brille auf der Nase haben und sie nicht mehr mitkriegen und nicht mehr merken, so haben wir diesen Maulkorb um. Wir haben uns gefährlich daran gewöhnt, nichts mehr von Jesus zu sagen. Ich kann es nur als Warnung sagen, was Luther mal getönt hat. Wer das Evangelium nicht weitergibt, der wird es verlieren. Wir gefährden auch unseren eigenen Glauben damit. Wisst ihr, an der Schule unseres Sohnes hat ein Lehrer den schönen Namen Freies Leben. Zu Hause wurde dieser Schüler zu Beginn des Schuljahres von all seinen Eltern gefragt, wie heißt denn nun euer Klassenlehrer? Und da kam der Junge nicht mehr auf den Namen Freies Leben. Und nach einer Weile Nachdenken sagte er, unser Lehrer heißt Schöne Ferien. Liebe Freunde, dass unser Leben als Christen ein freies Leben ist, das wird ja jeder bestätigen, der als Christ unterwegs ist, der zu Jesus gehört. dass wir unser Christenleben aber nicht mit schöne Ferien übersetzen können. Das hat uns niemand versprochen. Und das findest du nicht auch in der Bibel nicht, dass dir das versprochen ist, dass du ein Christenleben mit schöne Ferien übersetzen kannst. Wir brauchen nur in die jüngere Missionsgeschichte zu sehen, wie zum Beispiel im letzten Jahr christliche Missionare einfach abgeschlachtet wurden. Da war nichts mit schönen Ferien. Und an dem Beginn der frühen Christenheit war auch nichts mit schönen Ferien. Da war es auch nicht anders, obwohl man im Gefängnis auch ein freier Christenmensch sein kann. Aber eins wird noch deutlich. Wer in der Krise ist und nur Berge vor sich sieht, das sollte sich an den wenden, der die ganze Welt geschaffen hat. Das machen die in ihrer Gebetsgemeinschaft hier. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, der du Himmel und Erde und das Meer, alles, was drin ist, gemacht hast. Weißt du, die Not der Christen ist groß, die Not wird bald noch größer, aber die Not wird niemals größer sein als der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Christen bekommen einen anderen Blick, sie bekommen Mut, trotz Redeverbot. Diese Geschichte macht Mut, dennoch an Jesus festzuhalten, auch wenn du Gegenwind bekommst. Du kannst dennoch deine Gebete zu Gott schicken, auch wenn du keine Hoffnung mehr spürst. Wo soll es denn Hoffnung geben? Weißt du, die Hoffnung ist ein Anker. Wenn du den Anker auswirfst, brauchst du einen Grund, in dem der Anker auch Halt findet. Und genauso brauchst du einen Grund für deine Hoffnung im Leben und im Sterben. Bei Petrus und der kleinen Gebetsgemeinschaft ist die Hoffnung der Grund für diese Hoffnung Jesus. Das sind ganz verrückte Perspektiven, die Gott hier seinen Leuten schenkt. Wer sein Leben aus dem Blickwinkel Gottes ansieht, der sieht immer mehr als andere Menschen. Normalerweise haben wir doch die Froschperspektive drauf. Dem Frosch wurde erzählt, hinter der Gartenmauer, da geht die Welt noch weiter. Und da springt er hoch und knallt nun gegen die Gartenmauer. Und wenn er nachdem der Knallfrosch sich sein Breit mal dreimal eingerannt hat, da sagt er, die haben mich alle verklapst. Mit der Mauer ist die Welt zu Ende, dahinter gibt's nichts mehr. Und oben am Himmel, da kreist der Adler. Als das Gehupse von dem Frosch da unten sieht, kriegt er einen Lachkrampf. Weil er hat die Vogelperspektive drauf. Da kann mit Udo Lindenberg singen, hinterm Horizont geht's weiter. Also für Christen ist es niemals kurz vor 12. Wir leben auch nicht einer untergehenden Welt entgegen. Wer zu Jesus gehört, für den ist Mitternacht schon gewesen. Mitternacht war nämlich, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Da hat sich die Welt verfinstert. Da wurde die Erde erschüttert. Und für alle, die zu Jesus gehören, gilt, Mitternacht liegt hinter uns, wir gehen dem Morgenglanz der Ewigkeit entgegen. Und alles, was wir an Krisen und Katastrophen vielleicht noch erleben werden, ist im Vergleich zu dem, was im Himmel in der Ewigkeit kommt, nichts weiter als die Schatten einer zu Ende gehenden Nacht. Und das ist eben keine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern es gibt dir jetzt und hier Mut, die Probleme mit Gottvertrauen anzupacken und den Mund von Jesus aufzumachen. Der Petrus, der war ein Mensch mit einer weiten Perspektive. Sein Blick umfasste die gesamte Welt, das war global. Geht hin in alle Welt, hat Jesus gesagt, und Petrus hat es geglaubt. Und Petrus hat es gemacht. Und deshalb hat er den Mahlkorb weggeworfen, weggeschmissen. Und deshalb lassen wir uns auch keinen Mahlkorb verpassen. Wir reden von Jesus. Kann ich nur sagen, auf geht's.